ARD.
Jetzt geht die Saison so richtig los. Vor uns liegen 4 Wochen Bundesliga, bevor die nächste Länderspielpause die Stimmung wieder runterzieht. Außerdem ist das Transferfenster endlich dicht. Das heißt, jetzt ist Gewissheit da. Es wird oder es muss mit dem gearbeitet werden, was da ist. Und das gilt auch so ein bisschen für mich. Jens Walbrot sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Tobi Schäfer.
Ja, ich hab dich auch lieb, Tobi. Danke.
Und wir wollen wieder gemeinsam uns mit der Bundesliga beschäftigen. Mhm. Bist du bereit für diese Abrissparty hier?
Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen wehmütig, weil wir uns ja hier quasi heute verabschieden von unserem liebgewonnenen Setting.
Oh Gott, was für eine Schrecknachricht. Auf den ersten Blick, auf den zweiten bedeutet es aber, wir ziehen nur um. Also wir sind ja ein Videopodcast, wie viele von euch wissen, haben ein wunderschönes Studio gehabt in den letzten Jahren, aber bekommen ein neues. Und das heißt, wir packen hier so langsam die Sachen ein, die Requisiten in die Kisten und sind dann am Sonntag schon in unserer neuen Heimat, im neuen Wohnzimmer.
Ich habe hier noch so ein Buch, wo ich mir nicht sicher bin, ob das unser ist oder ob das hier vorher stand. Knauers Rechtschreibung in der Edition von 1731, glaube ich. Könnte das aus unserem Fundus sein, Tobi? Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es auseinanderfällt, weil es so alt ist. Vielleicht ist es eher was fürs Museum.
Tja, ich weiß auch nicht. Aber wir lassen es besser hier, ne? Das ist ja auch immer gut. Die Sachen, die man nicht mehr braucht.
Auch nicht
bevor,
zu viel.
Bevor man die entsorgt, lässt man die einfach in der Wohnung.
Und auch nicht und zu dann viel richtig machen, ne?
Und dann Telefonnummer ändern.
Also, das Sportschau-Bundesliga-Update. Jetzt mit dem Blick aufs kommende Wochenende. Ja, und wir wollen starten mit dem, was am frischesten ist, beziehungsweise was zuletzt für die größte Aufmerksamkeit gesorgt hat. Man kann die Woche, die Bundesliga-Woche eigentlich übertiteln oder überschreiben mit dem Slogan.
Jetzt bin ich gespannt.
Mir kommen die Dänen. Oder aber Freudendänen. Oder Dänendrüse. Such dir was aus.
Hast du noch einen?
Also viele.
Bisher war noch nichts für mich dabei.
Viele Dänen in der Liga, ganz frisch, ein echter Transferhammer, so muss man sie eigentlich nennen. Christian Eriksen wechselt zum VfL Wolfsburg. Das ist ja ein echter Star-Transfer. Also das ist schon ein Name.
Ja, der kam schon so ein bisschen wie Kai aus der Umzugskiste hier, muss man schon sagen. Also hatte ich nie auf dem Schirm. Finde ich aber gut, oder?
Ich finde es total super. Das ist natürlich ein total interessanter Spieler, der zwar schon 33 ist und war vereinslos, davor Manchester United, aber was der schon für eine Erfahrung mitbringt. Ne? Über 300 Spiele für Tottenham, hat für Ajax Amsterdam gespielt, eben für Manchester United, für Inter, hat 144 Länderspiele gemacht für Dänemark, ist Rekordnationalspieler in Dänemark. Und bei allen Erfolgen, die er auch gefeiert hat, unvergessen bleibt natürlich auch das Drama bei der EM 2021 mit seinem Herzstillstand auf dem Platz. Also das ist so ein historisches Ereignis, das glaube ich keiner vergessen wird.
Und irgendwie schwingt ja seitdem auch so immer mit, wie fit ist er eigentlich? Das ist, finde ich, so, er ist jetzt ja auch 34, 33 noch, wird jetzt 34. Und deshalb, finde ich, ist schon die Frage.
Das ist übrigens meistens so, wenn man 33 ist, dass man dann irgendwann 34 wird.
Also ich wollte nur die Nähe zum 34. Geburtstag zum Ausdruck bringen. Aber also das heißt ja, dass er für einen Profifußballer jetzt nicht mehr unbedingt im frischesten Alter ist, was nicht zwingend ein Nachteil sein muss, aber mit dieser Historie, also er hat ja einen Herzschrittmacher eingebaut, ist natürlich dann schon als verpflichtender Verein immer eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ich bin der Meinung, dass er trotzdem für den VfL Wolfsburg ein echter Gewinn sein kann, weil er was mitbringt, was dem VfL in dieser Saison, ich finde grundsätzlich, haben die ja schon gute Verpflichtungen irgendwie gelandet. Jetzt ist Amoura, bleibt ja jetzt auch noch in Wolfsburg und ist nicht noch auf den letzten Drücker gegangen, was ja viele befürchtet haben. Was das für die Stimmung in der Mannschaft bedeutet, kann ich jetzt nicht sagen. Zumindest würde ich sagen, es ist für den Kader erstmal gut, aber das, was Wolfsburg halt irgendwie fehlt, ist so ein Balance-Spieler. Und das, finde ich, ist Eriksen auf jeden Fall. Das hat er unter Beweis gestellt. Also der hat so ein Rhythmusgefühl, also Gespür für Spiele und für Spielverläufe. Ich kann mir vorstellen, dass das für den VfL sowas wird, wie Amiri für Mainz war, als er kam. Also dass er das Spiel tatsächlich auf eine andere Ebene hebt.
Also erstmal muss man natürlich sagen, passt er super dahin, weil er ist jetzt der 6. Däne im Kader des VfL Wolfsburg.
Wird keine Sprachprobleme haben, das stimmt.
Der Geschäftsführer ist Däne, der Fitnesscoach ist auch Däne, der ihn jetzt wieder auf Vordermann bringen soll. Und die Frage ist aber trotzdem, auf seiner Position spielt eigentlich gerade Lovro Majer. Den zu verdrängen ist, glaube ich, nicht so einfach, aber ich glaube auch nicht, dass Eriksen den Anspruch hat, jetzt wirklich jedes Mal von Anfang an zu spielen. Er will sich zwar für die WM wieder empfehlen, für die Nationalmannschaft, das ist nochmal sein großes Ziel, hatte angeblich auch andere Möglichkeiten, andere Angebote, hat sich dann aber für Wolfsburg entschieden, weil natürlich extreme Wohlfühloase da und das trägt dann vielleicht ja dazu bei, dass er dann nochmal interessant wird für die Nationalmannschaft.
Ja, grundsätzlich ist das natürlich nachvollziehbar. Lovro Meier hat mich jetzt in dieser Saison bisher nicht so mega überzeugt, ehrlicherweise. Ich meine, sein möglicher Ersatzkandidat Swanberg hat sich im letzten Spiel der Wolfsburger ja auf ganz clevere Weise nochmal schön ins Abseits manövriert,
ja,
mit dieser gelb-roten Karte nach Einwechslung kurz vor Schluss. Also das ist natürlich schon so eine Frage. Der kommt ohne Vorbereitung quasi nach Wolfsburg. Also hat sich wahrscheinlich.
Er hat sich fit gehalten schon, ne?
Ja, er hat sich fit gehalten. Er war in Malmö. Aber das ist komplett was anderes.
Keine Spielpraxis.
Das dauert erstmal eine Zeit, bis der tatsächlich am Start ist, würde ich sagen.
Wobei ich bin der Meinung, mit so einer Erfahrung brauchst du gar nicht mehr so eine lange Eingewöhnungszeit.
Ja, aber
ist es nicht so schlimm, wenn du mal kurz aus dem Spielrhythmus raus bist?
Der Fitnessfaktor spielt an der Stelle schon eine Rolle, weil du die Wettkampfhärte und die Wettkampfpraxis, die kannst du schlecht simulieren. Und er hat halt mittrainiert. Das haben wir auch schon häufiger gehabt. Wenn Spieler dann irgendwie auf den letzten Drücker aus einer vertragslosen Zeit, selbst wenn es nur ein paar Wochen sind, wenn die dann kommen, selbst wenn die dann irgendwie, es gibt ja auch diesen VDV-Verband der Vertragsfußballer, wo dann auch immer Testspiele absolviert werden, selbst dann, damit kannst du es nicht irgendwie nachstellen, was dir so eine Vorbereitung beim Verein gibt. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass es ein bisschen dauern wird. Wo ich dir recht gebe ist, der kann so für Minuten Einsätze, um vielleicht nochmal den Unterschied zu machen irgendwie. Dafür, glaube ich, reicht seine Erfahrung. Da weiß der auch, was er seinem Körper zumuten kann für Startelf. Also vielleicht geht's ja auch schneller, weiß ich nicht. Aber ehrlicherweise glaube ich gerade nicht daran, dass er relativ bald schon ein Kandidat für die Startelf sein wird.
Auf jeden Fall bekommt der VfL Wolfsburg jetzt mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die sonst vielleicht nicht so da ist. Außerdem jetzt am Wochenende wird der 80. Geburtstag des Vereins gefeiert. Es gibt ein Legendenspiel. Vielleicht ist er auch für das Legendenspiel nur
geholt. Wer ist denn da? Du meinst damit, ja, okay. Die prominentesten ehemaligen und aktiven meinst du Spieler mit? Also Roy Präger wäre noch.
Roy Präger ist auch der erste Name, der mir eingefallen ist.
Ist auch der einzige immer bei VfL Wolfsburg.
Und die Profis, die haben aber natürlich auch eine Aufgabe, um mal darauf zurückzukommen. Die spielen am Samstag dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Es sind die beiden Teams, die als einzige noch kein Gegentor aus dem Spiel bekommen haben. Also es ist schon eine hochinteressante Partie, finde ich. Eriksen wird noch keine Rolle spielen. Und die Kölner, die kommen natürlich mit wahnsinnig viel Rückenwind. Haben zwar...
Aber er könnte, ne? Also er wäre spielberechtigt.
Ja.
Wenn sie entscheiden, ihn schon auf die Bank zu nehmen.
Er wird nicht von Beginn an spielen.
Nee, das habe ich ja gerade, also damit rechne ich auch nicht. Aber theoretisch könnte er auf der Bank sein.
Ja, ja.
Also das ist alles erledigt, dieser ganze Formalitätenkram. Ne?
Aber wenn wir wirklich mal auf die Kölner blicken, die haben einen Traumstart hingelegt. Die Euphorie ist schon wieder riesig in Köln. Ganz bittere Nachricht gab es allerdings unter der Woche für Luca Kilian, der seinen dritten Kreuzbandriss erlitten hat. Im selben Knie. Das ist schon...
Ich glaube auch innerhalb von... einem Jahr oder so, ne? Also
das
es war alles immer direkter Rückschlag wieder, ne?
Mhm. Wir wünschen an dieser Stelle dafür natürlich gute Besserung. Aber was geht beim FC? Setzen Sie jetzt Ihren Lauf fort da in Wolfsburg?
Also ich sehe ehrlicherweise da eine große 0-0-Gefahr, wenn ich so richtig über dieses Spiel nachdenke, ne? Also Köln auswärts, wenn die da einen Punkt holen in Wolfsburg, können sie zufrieden sein. Das wird eine ähnliche Herangehensweise sein wie gegen Mainz, vermute ich.
Mhm.
Also voll auf Stabilität. Ich rechne auch damit, dass es wieder eine Dreierkette wird und nicht die Viererkette gegen Freiburg. Und der VfL Wolfsburg, ja, also gegen Heidenheim. Heidenheim hat halt, ich sag mal in Anführungszeichen, den Fehler gemacht in meinen Augen, dass sie versucht haben mitzuspielen gegen den VfL. Und dadurch sind halt Räume entstanden, die Wolfsburg eiskalt genutzt hat in der vergangenen Woche gegen Mainz. Gegen eine Mannschaft, die tatsächlich ja auch einen guten Plan, so was das Pressing angeht, hat und auch gute Abläufe im Ballbesitz, wurde es dann schon ein bisschen zäher. Ich kann mir vorstellen, wenn der FC jetzt die Wolfsburger das Spiel machen lässt, wovon ich ausgehe, dass das echt ein harter Kick wird.
Mhm.
Und das kann auch tatsächlich für den FC irgendwie am Ende den Ausschlag geben, ne? Weil dann irgendwie muss dann Wolfsburg ja aktiv werden und drückt dann vielleicht auch mal ein bisschen auf. Und ja, diese variable Dreierreihe vorn, Kaminski, Thielmann, und Bülter, wüsste ich jetzt nicht, warum Kwasniok da was dran ändern sollte. Kann mir vorstellen, dass es dann wieder so ein 1-0 oder so wird. Aber eigentlich rechne ich eher mit dem Unentschieden.
Also Wolfsburg seit 9 Heimspielen in der Liga nicht mehr gewonnen. Das setze ich auch irgendwann fest. Und du hast schon einen Namen genannt, den ich vorab schon in die 11. Spieltages setzen würde. Die wollen wir heute übrigens mal küren in dieser Folge. Wir picken uns aus jeder Partie einen Spieler raus, der safe in die 11. Spieltages schafft. Die
früheste 11. Spieltags
genau,
aller Zeiten.
Und da ist es für mich Jakub Kaminski. Ausgerechnet Kaminski, von Wolfsburg ausgeliehen nach Köln, hat bisher super eingeschlagen und macht vielleicht dann ausgerechnet in Wolfsburg das 1-0 für den FC. Wollen wir den mal notieren? Würdest du da mitgehen, dass wir uns den da raussuchen bei dem Spiel?
Boah, ey, ehrlicherweise sind mir alle Offensivspieler da an der Stelle zu heiß. Will ich nicht.
Sondern?
Ich hab dir gesagt, das wird nichts, wenn wir uns da einigen sollen.
Ja, dann nenn du doch einen Namen.
Also ich würde vielleicht Erik Martel nehmen.
Ja, wir müssen uns dann nachher eh nochmal committen. Wir schreiben mal Erik Martel auf und kommen mal zu einer anderen...
In welchem System nominieren wir unsere Elf?
Ja, das machen wir, das Entscheidende, wenn wir die Spieler haben.
Okay, also das heißt, wir haben nachher 1-1-9.
Vielleicht ist es auch ein System, was es noch nie gegeben hat. Lass dich mal überraschen. Wir sprechen mal über eine andere Partie, wo wir sagen müssen, noch ein Däne. Kasper Juhlmann, der neue Trainer von Bayer Leverkusen. Die spielen am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt. Und da kehrt Leverkusen jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen zu den Wurzeln zurück, aber ich glaube, sie haben erkannt, Erik ten Hag, das war ein Fehler. Und Juhlmann passt jetzt eigentlich genau zu der Situation, in der der Verein sich befindet gerade, oder? Weil totaler Restart, Leverkusen war durch die Meisterschaft und durch das Double, war auf dem Weg, so eine Ära zu prägen, und alle wussten aber ganz genau, wir können hier keine Ära prägen, weil die bald alle wieder weg sind. Der Trainer allen voran und die ganzen guten Spieler auch. Das heißt, man geht jetzt wieder zurück auf Start, auf Null quasi, und das muss man eben auch mit einem Trainer machen, weil Ten Hag war ein großer Name. Da hat man sich gedacht, wir sind jetzt ein großer Verein, das heißt, wir brauchen jetzt einen großen Trainer, der bei großen Vereinen schon gecoacht hat, aber es hat eben nicht funktioniert aus vielen Gründen. Und Juhlmann ist, glaube ich, einer, der auch vom Charakter ein ganz anderer ist. Man sagt, der ist ja sehr viel nahbarer, Menschenfänger, ne? Es ist nicht so unzugänglich wie Ten Hag, und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut.
Also mir ist da ein bisschen viel Schmonzette drin in der ganzen Nummer gerade, weil auf der PK sagt dann ja auch Juhlmann, es konnte nur Leverkusen sein und so.
Das sagen doch alle immer auf
den Pressekonferenzen. Ja, aber auch dieses Jahr, er ist jetzt ein Menschenfänger. Ich persönlich mag ihn sehr beim Blick auf das, was er vor allem mit der dänischen Nationalmannschaft geleistet hat. Und ich habe ihn wahrgenommen als sehr flexiblen Trainer, gar nicht so sehr als Ballbesitztrainer, wie das jetzt oft kolportiert wird, was auch tatsächlich, ich habe auch in die Statistiken geschaut, die Statistiken sagen eigentlich das Gleiche aus, also es kommt auch dann aus seiner Zeit vor der Zeit bei der dänischen Nationalmannschaft. Ich persönlich bin da noch etwas zurückhaltend, weil ich auch dachte, okay, eigentlich Ten Hag vom Prinzip her und Profil her, das ist schon auch irgendwie passend, ne? Also hat bei Ajax gezeigt, vor allem bei Ajax gezeigt, dass er gut mit jungen Spielern kann. Wirkt auf mich wie ein Trainer, der eine klare Idee vom Fußball hat. Dass das dann vor allem zwischenmenschlich nicht passte und so, das ist natürlich dann irgendwie eine Sache, die auf einem anderen Blatt steht. Aber
auf einem wichtigen Blatt, ne? Das muss ja schon auch stimmen.
Na klar muss das stimmen, aber den haben sie ja auch nicht geholt, weil sie dachten, okay, das ist jetzt eine Pflaume, der passt super zu Leverkusen.
Nee,
oder?
Ich meine, viele Dinge stellen sich dann auch vielleicht auch erst dann heraus, wenn man wirklich mal viele Tage oder Wochen zusammenarbeitet, die kannst du vielleicht beim Kennenlernen oder bei den Verpflichtungen nicht herausfiltern, wobei eigentlich doch, also genau das ist ja die Aufgabe von Scouting und von Netzwerk, dass man ja auch, glaube ich, weiß, wen man sich da holt, und trotzdem hatten sie aber die Hoffnung, das funktioniert. Aber ich will gar nicht zu sehr über Ten Hag jetzt reden, das Thema ist ja durch. Juhlmann, finde ich schon, steht für krassen Ballbesitz, das ist eben in Mainz damals natürlich so ein bisschen zum Verhängnis geworden, da hat er das durchdrücken wollen, das war vor 10 Jahren, glaube ich, ne, als er Mainz-Trainer war.
Bis 14, 15, genau.
War nach 8 Spielen aber noch Dritter, und nach dem 21. Spieltag ist er dann entlassen worden. Nicht, weil er übermäßig häufig verloren hat, er hat viele Unentschieden damals, aber sie sind nicht zusammengekommen. Es war nicht die Philosophie von Mainz, die er durchdrücken wollte.
Aber erinner dich zurück an die Europameisterschaft, und ehrlicherweise habe ich das Turnier davor, wo sie ins Halbfinale gekommen sind, das war dieses Turnier mit dem schlimmen Vorfall mit Christian Eriksen. Da habe ich das eher viel pragmatischer wahrgenommen, als irgendwie klare Ballbesitzspielidee. Also zum Beispiel hat er bei der Europameisterschaft auch einige Spiele gehabt, wo Dänemark gar nicht so sehr das Gros des Ballbesitzes hatte. Die haben mit 3 Unentschieden den Einzug ins Achtelfinale gegen Deutschland geschafft. Und das alles vor allem wegen der stabilen Defensive. Also ist es ja an der Stelle auch positiv, dass er flexibel ist. Oder vielleicht hat er das auch aus der Zeit in Mainz damals gelernt. Das kann ja auch sein.
Aber zu Leverkusen passt natürlich, die übrigens bisher die höchste Passquote in der Liga hatten, beste Zweikampfquote, also so viel lief da jetzt nicht schlecht, es ist halt nur eine komplett neue Mannschaft, die er jetzt zusammenbaut. Ich finde übrigens, Eriksen wäre besser nach Leverkusen gegangen, die hätten ihn vielleicht sogar noch ein bisschen besser gebrauchen können, also wegen der Erfahrung her, jetzt weißt du, also davon haben sie jetzt nicht allzu viel, aber auch das, da hat er sich ja anders entschieden.
Ja.
Wir brauchen noch einen Spieler, die spielen gegen Frankfurt übrigens, das dürfen wir nicht vergessen. Zu Frankfurt ist vieles gesagt, da gibt es eigentlich gar nichts, was zu kritisieren gibt aktuell, außer dass sie vielleicht sogar schon die Champions League im Hinterkopf haben, nächste Woche gegen Galatasaray. Das könnte schon so ein bisschen irgendwie natürlich bremsen, glaube ich aber nicht. Und das heißt, wir müssen jetzt mal einen nominieren für unsere früheste 11. Spieltages. Und bei mir ist es nämlich ein Frankfurter. Ich würde nämlich Namdi Collins nehmen, der bei der Nationalmannschaft, ja, du guckst, und genau deswegen nehme ich ihn. Weil er bei der Nationalmannschaft,
bist du dir sicher, dass der spielt? Also ich kann mir vorstellen...
Na, weißt du warum? Also das war jetzt bei der Nationalmannschaft natürlich erstmal ein Rückschlag für ihn, aber er hat im Verein aktuell, glaube ich, gerade den besten Trainer der Liga mit Dino Topmöller. Der wird ihn deswegen jetzt nicht rausnehmen können und wird ihn so wieder auf Vordermann bringen können, dass er ein herausragendes Spiel macht in Leverkusen. Und deswegen kommt er für mich in die 11. Spieltags.
Also ich bin mir nicht sicher, ob der spielt, und zwar gar nicht so sehr wegen seiner Leistung in der Nationalmannschaft. Da bin ich grundsätzlich erstmal bei dir. Ich frage mich, ob wie Dino Topmöller an dieses Spiel rangehen wird, weil Leverkusen spielt auf jeden Fall Dreierkette. Da wird Hülmann jetzt nicht, glaube ich, nicht direkt nach zwei Tagen irgendwie was dran ändern, sondern da werden sie beim Bewährten bleiben. Und da könnte man möglicherweise auch noch einen anderen Weg gehen, dass man sagt, man spielt mit Theat und mit Koch im Zentrum und nicht mit Collins. Mhm. Und dann mit Brown auf der Außenverteidigerposition links. So, deswegen, also es gäbe auch taktische Beweggründe zu sagen, da spielt Namdi Collins nicht. Also deswegen, ich hätte tatsächlich andere Kandidaten.
Ja, dann nenn du einen.
Einen?
Ja, maximal einen bitte. Wir müssen sowieso auf einen pro Spiel einigen. Du kannst natürlich auch einen Leverkusener nehmen.
Also wenn Leverkusener, dann finde ich, passt Palacios zu dem, was ich von Hülmann erwarte, aber den nehme ich nicht. Brauchst du gar nicht aufschreiben. Ja, ich nehme Bahoya.
Okay. Schreibe ich auf.
Aber dann haben wir natürlich Bahoya und Kaminski.
Ja, wir sammeln erstmal und einigen uns nachher. Und gucken jetzt auf das Topspiel am Samstagabend. Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Und es stellt sich eigentlich nur eine Frage: Wird das möglicherweise zweistellig? Dieses Mal.
Also wenn alle das letzte Mal, als du diese Frage in diesem Podcast gestellt hast, hast du ganz Augsburg gegen dich aufgebracht und Augsburg hat am Ende irgendwie knapp verloren gegen die Bayern.
Das stimmt. Aber wenn wir in die Historie gucken, die Auftritte des HSV in München vor der Zweitliga-Zeit, die waren natürlich, also die sind bekannt, das waren die von 2010 bis 2018, 3:51 Tore. Also da war zweimal 0:8 dabei, einmal ein 2:9. Also die Bayern haben da schon an der Zweistelligkeit gekratzt. Ist natürlich auch ein bisschen polemisch jetzt zu behaupten, die verlieren da zweistellig. Aber wenn du dir wirklich mal anguckst, wo die Vereine gerade stehen, ich meine bei den Bayern, die sind halt die Bayern. Und beim HSV, also die haben bisher noch nicht gezeigt, dass sie erstligatauglich sind. Also noch nicht so richtig. Natürlich auch ganz erstliga-unerfahrene Mannschaft. Jetzt sind ein paar neue da beim HSV. Da frage ich mich, inwiefern die dann jetzt in dem Spiel schon weiterhelfen müssen. Also ein Luka Vucevic zum Beispiel, der jetzt neu ist, der 18 Jahre alt ist, soll möglicherweise schon der Abwehrchef sein gegen die Bayern. Und
ja, das ist schon ein
ganz,
crazy, ja.
Ganz großes Risiko, weil stellst du ihn wirklich dahin und gibst ihm wirklich diese Verantwortung und die kriegen da 4-5 Stück, dann ist der auch erstmal natürlich zurückgeworfen. Also insofern weiß ich gar nicht, mit welchen Zielen der HSV da hinfährt. Also klar, willst immer gewinnen, aber ich glaube, mit einem Punkt wären sie da schon mehr als glücklich. Aber wenn du einen Punkt in München holen willst, musst du auch ein Tor schießen, glaube ich.
Ich glaube, sie wären sogar schon glücklich, wenn sie am Ende wirklich das Ergebnis relativ knapp gestalten könnten. Weil, also du hast natürlich schon recht mit Luka Vucevic und trotzdem ist ja dann auch die Frage, welche Alternative hast du? Weil bisher lief es ja auch, also das, was Toruna Riga im Abwehrzentrum an den ersten beiden Spieltagen abgeliefert hat, war jetzt auch nicht überzeugend. Der wird ja auf jeden Fall spielen. Das hat Merlin Polzini ja eigentlich schon gesagt. Und dann ist die Frage, das Kombinationsspiel der Bayern ist ja schon irgendwie was dem HSV echte Probleme bereitet. Das hat man jetzt, die haben im Testspiel gegen Hannover auch wirklich nicht überzeugend performt, haben verloren und Hannover hat die teilweise wirklich an die Wand gespielt. Das war dann nochmal mit einer ganz anderen Aufstellung. Da haben Ramos und Hefti zum Beispiel auch noch in der Abwehr gespielt, die ja beide eigentlich aussortiert sind. Und trotzdem, finde ich, zeigt es halt einfach so das Grundproblem. Sie wollen defensiv vor allem stabil sein, aber das kriegen sie halt einfach vielleicht auch, weil aus der Zweitliga-Zeit, es ist ja so lange her, dass der HSV so einen destruktiven Fußball gespielt hat. Ich glaube, das hat Alex Schlüter in der allerersten Folge ja auch mal gesagt. Also der HSV stand ja in der zweiten Liga eigentlich immer sehr für Offensivfußball. Das von jetzt auf gleich umzuschmeißen, ist mega kompliziert. Und dann auch noch mit einer komplett neuen Mannschaft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gegen die Bayern zu irgendwas führt, selbst wenn Luka Vucevic jetzt spielt. Und trotzdem, ich kann mir schon vorstellen, dass der startet, ne? Weil, was willst du denn sonst machen?
Ja, aber es ist eben wirklich ein großes Risiko. Es ist ja, natürlich also, ein herausragendes
aber das
Talent.
Ist es, das ist es mit jeder Dreierkette, die Merlin Polzin da aufstellt gegen die Bayern.
Ich meine, es ist ein persönliches Risiko für den Spieler.
Ja.
Es ist ein Unterschied, ob du jetzt einen 25-Jährigen einkaufst und den dann bringst oder halt einen 18-Jährigen.
Das,
halt,
ne? Das ist, ja, na klar, das ist schon so, klar.
Und dann hast du eben auf der anderen Seite die Bayern-Wucht, wo sich auch herausstellt, so abhängig von Kane sind sie gar nicht, von Harry Kane, der im letzten Spiel 0 Torschüsse hatte gegen Augsburg. War das, glaube ich? Ja. Mhm. Sondern da ist Michael Olise eigentlich so derjenige, der vielleicht momentan der wichtigste Spieler ist. Den haben wir ja auch zum Spieler der vergangenen Saison gekürt. Er hat in 6 Spielen in Folge getroffen. Das ist auch ordentlich. Und da fangen jetzt so langsam auch die Diskussionen an. Naja, wie lange können sie denn den noch halten? Also der hat einen Vertrag bis 2029, aber Mbappé hat jetzt bei ihm in der Zeit bei der französischen Nationalmannschaft schon so ein bisschen gebohrt. Immer kommen auch zu Real. Ist ganz toll hier. Hier können wir auch gut Fußball spielen. Liverpool scheint interessiert zu sein. Also die Diskussionen werden natürlich kommen.
Das ist ja auch was diese Transferphase so mitgebracht hat und was sie irgendwie verdeutlicht hat, dass irgendwie der Stellenwert der Bayern tatsächlich nicht mehr so ist, dass sie einfach solche Leute dann auch einfach mal halten.
Ja, ja? Das war die große Diskussion. Die Bayern auch nicht mehr oberstes Regal, sondern auch jetzt Durchlauferhitzer.
Ja, crazy, ne?
Olise kommt für mich in die Elf des Tages. Also du kannst jetzt wahrscheinlich, also irgendeiner, der 3 Tore machen wird. Kane oder Olise, ich will jetzt mal...
Ja, was mit Luis Diaz? Dann hätten wir nochmal einen für links.
Könnte man auch. Ich würde es mal links und rechts nicht so genau nehmen. Die können auch...
Ja, ich bin auch bei Olise.
Okay. Ja, okay. Wir schauen auf das nächste Spiel. Auf Borussia Dortmund. Die spielen Samstag in Heidenheim. Und die allerbeste Nachricht bei Borussia Dortmund ist momentan, dass Nico Schlotterbeck 5 Monate nach seiner schweren Knieverletzung zum ersten Mal wieder am Mannschaftstraining teilgenommen hat. Ist natürlich jetzt für das Spiel gegen Heidenheim noch nicht entscheidend. Aber der wird, glaube ich, am schmerzlichsten von allen vermisst. Den brauchen sie unbedingt. Also der ist auf dem Weg zurück ins Team. Und ein großes Fragezeichen ist aber hinter Julian Brandt noch, der an der Hand operiert wurde, jetzt in der Pause, wo nicht ganz klar ist. Kann er damit spielen oder fällt er noch aus? Er wäre auf jeden Fall sehr wichtig.
Ich finde, dass Julian Brandt gerade auf dem Weg ist, so seine Rolle beim BVB irgendwie neu zu definieren, weil er, vielleicht hat es auch was mit dem Trainer zu tun, so irgendwie so ein bisschen, finde ich, Wohlfühlfaktor auf dem Platz bekommt. Also sich sehr auf die Offensive fokussieren kann, weniger Last trägt meiner Meinung nach, so was so die Gesamtstruktur angeht. Und dadurch sah das bisher in dieser Saison richtig gut aus. Ich habe das nicht oft gesagt, fände, wenn er ausfiele, wäre das tatsächlich ein Verlust für den BVB gerade. Mhm. Ja, aber ich kann mir auch, also er hat ja extra diese OP irgendwie so gelegt, dass das irgendwie funktioniert. Ich denke, er wird spielen.
Ja, er spielt ja auch Fußball und kein Handball.
So. Ne? So. Im Bestfalle?
Einwürfe müssen die anderen machen. Na, weil natürlich er gerade in dieser Mittelfeldkonstellation, wo es darum geht, welche 4 Plätze werden wie besetzt beim BVB. Ich glaube, das ist so das größte Puzzle gerade, was Niko Kovac machen muss. Und da hat Brandt ja zuletzt gespielt vor der Doppel-6 Sabitzer-Bellingham, was eigentlich ganz gut funktioniert hat. Bayer, gut, da kann man diskutieren, ob man da nochmal irgendwie eine Alternative bringt. Aber du hast natürlich dahinter auch einige, die auch spielen wollen. Ne? Chukwuemeka, Matcher, groß, aber so wie es jetzt zuletzt funktioniert hat gegen Union, war es ja eigentlich schon ganz gut.
Ja, aber es war Union, ne? Das darfst du an der Stelle nicht vergessen.
Aber ähnlich destruktiv wird es auch in Heidenheim.
Ja, also vielleicht Heidenheim hat an den ersten beiden Spieltagen versucht mitzuspielen. Auch in Leipzig. Das sah teilweise nach vorne, finde ich, auch gar nicht so schlecht aus.
Aber da hatten sie auch Cienza noch.
Da hatten sie noch Cienza, genau. Aber trotzdem ist das meiner Meinung nach auch irgendwie was die ersten beiden Spieltage negativ für Heidenheim geprägt hat, weil du halt einfach erkennen musst, das wird nach vorne, mit der Spielanlage wird's, ich kann die Bemühungen verstehen, ich finde es auch gut, aber und honorig, aber ich glaube nicht, dass es erfolgreich sein wird.
Pieringer ist zwar zurück, ne, der ist wichtig.
Ja.
Top-Torschütze der vergangenen Saison.
Ja, ist er. Aber ist er dann tatsächlich für diese Art heranzugehen an das Spiel, tatsächlich ein Gamechanger sehe ich an der Stelle nicht.
Aber zumindest einer, der weiß, wo das Tor steht.
Ich bin der Meinung, dass vor allem, also ich bin ja großer Befürworter von Maxi Bayer. Ich finde, er hat es auch im Länderspiel gegen Nordirland unter Beweis gestellt und ich finde, die Kombination Gerassi-Bayer ist einfach top. Ich würde den tatsächlich immer neben ihm spielen lassen, weil das ist so eine Fluidität bei den beiden. Ne? Also der eine reißt eine Lücke, die der andere dann sucht und bei dem Tor von Gerassi gegen Union ist es ja eigentlich auch so zum Tragen gekommen. Ne? Also diese Doppelpass-Situation, das ist ein, durch die Spielintelligenz von Bayer hilft er dir an der Stelle total weiter. Ich sehe da eigentlich keine großen Veränderungen, es sei denn, Brandt kann nicht spielen. Trotzdem würde ich immer dafür plädieren, dass Maxi Bayer neben Guirassy spielt. Und ja, habe jetzt für die Startelf, für die Elf des Tages an der Stelle höchstens Guirassy. Es sei denn, wir haben jetzt eigentlich nur Offensivspieler, ne?
Ich hätte Marcel Sabitzer nominiert.
Ehrlich?
Weil der, glaube ich, auch seine Rolle gut gefunden hat. Auf der Sechs. Er braucht noch jemanden neben sich, glaube ich. Und kann dann in so einem Spiel in Heidenheim, wo es dann irgendwie nicht automatisch also, einfach wird.
Nee, das stimmt. Das ist natürlich, wäre natürlich auch wieder Dortmunds Signature, wenn denen das Ding da in Heidenheim um die Ohren fliegt, ne? Also, was ist denn mit Anselmino eigentlich?
Kann ich auch. Innenverteidiger brauchen wir auch noch.
Also ich fand Anselmino gegen Union sehr, sehr gut auch für einen Spielaufbau und kann mir vorstellen, dass das auch gegen Heidenheim funktioniert. Die versuchen ja dann auch irgendwie vorne zu pressen, anzulaufen und da war Anselmino, die haben das Spiel auf ihn verlagert und er ist so über die Halbspur angedribbelt oder hat dann das Spiel nach vorn forciert, auch damit ja mit vorbereitet, dieses Tor von Guirassy.
Mhm.
Ich schreibe den auf.
Und vor allem, wenn du jemanden brauchst, der dir im Chaos oder unter Druck mal den Laden feucht durchwischt, dann hol dir den argentinischen Innenverteidiger.
Ja, sag ich, ja.
Der kennt da keine Verwandten. Dann nehmen wir den, das ist gut. Dann haben wir hier einen IV. Und schauen jetzt mal auf den Sonntag in der Fußball-Bundesliga. Da haben wir mit St. Pauli gegen Augsburg ein Duell von den beiden ja, möglichen Überraschungsteams der Saison oder größten Überraschungsteams, zumindest bisher. Das Duell der beiden laufstärksten Teams nach den Bayern ist das auch. Also da kann man sich tatsächlich mehr drauf freuen als vielleicht zu früheren Zeiten, als man gehört hat, St. Pauli gegen Augsburg. Also ich finde, das sollte man sich mal angucken.
Ich freue mich auf jedes St. Pauli-Spiel. Auf Augsburg bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mich wirklich auf die freuen soll. Aber St. Pauli habe ich ja schon in den vergangenen Folgen zum Ausdruck gebracht.
Ja, weil sie jetzt auch offensiv einfach sehenswert sind. Ne? Die Defensive war ja in der vergangenen Saison schon super stabil und jetzt läuft es nach vorne auch richtig gut.
Ich finde, angucken konnte man sich das offensiv letzte Saison gegen Ende auch schon richtig gut. Es fehlte halt immer so der letzte Punch und da haben sie ja einen großen Schritt nach vorn gemacht, auch durch natürlich Yuntunji. Wer weiß, was mit Martijn Kaas ist, wie sich das dann darstellt. Es ist natürlich gegen Augsburg ein Spiel, wie St. Pauli es bisher jetzt in dieser Saison noch nicht gespielt hat, ne? Weil ja, der HSV war natürlich auch irgendwie destruktiv, aber ich finde halt nicht so zupackend, wie es nötig gewesen wäre. Und Augsburg hat sich gegen die Bayern schon so präsentiert. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das durchaus ein zähes Ding wird. Jetzt fehlen bei Augsburg natürlich schon wichtige Spieler, die in dieser Saison schon für, ich sag mal, gute Momente unter Sandro Wagner gesorgt haben, mit Giannoulis, mit Wolf.
Schlotterbeck.
Schlotterbeck fällt jetzt auch raus.
Ja, nee, Wolf kann aber möglicherweise spielen.
Ja.
Fellhauer ja möglicherweise auch.
Ja, genau, nach der Gehirnerschütterung.
Ja.
Und Claude Maurice kommt zurück.
Genau.
Sie haben Rieder noch verpflichtet.
Bert Kölmür spielt mit gebrochenem Zeh. Also klar, da sind auch viele angeschlagene Ausfälle dabei, aber du sprichst Claude Maurice an. Man muss übrigens mal bedenken, Augsburg, 5 verschiedene Torschützen bisher. Und da waren Claude Maurice und Essende, der auch noch nicht gespielt hat.
Nee, der ist auch noch gesperrt.
Der kommt ja demnächst auch noch dazu. Also die haben schon eine Torgefahr. Also, oder viele Spieler, die ein Tor schießen können.
Also, ja, siehst du da irgendeinen Spieler aus dem Match?
Also, passend wäre natürlich Elias Saad auch. Also ich bin ja auch mal so, ne, ausgerechnet gegen seinen Ex-Club.
Ja.
Könnte man nehmen. Vielleicht wird es aber auch einer der beiden Torhüter, weil es ist das Duell von zwei herausragenden Torhütern.
Ich nehme für den Damen.
Gut, dann lass es auf Damen gehen. Finde ich gut. Jackson Irvine übrigens möglicherweise auch wieder zurück im Kader bei St. Pauli. Aber es ist auch gar nicht so klar, dass der da seinen Platz zurückkriegt. Ne? Auf der Doppel-6 ist aktuell nicht einfach auf St. Pauli.
Ja, definitiv. Also gerade Chima Fujita ist natürlich ein unnormaler Transfer. Richtig gut gescoutet.
Ja. Und Sands. Kommt es auch nicht dran vorbei.
James Sands gerade auch richtig gut, genau.
Gladbach gegen Bremen ist unsere nächste Partie. Da ist schon ganz schön viel Druck drauf für beide. Beide erst ein Punkt. Also der größte Druck eigentlich natürlich irgendwie auf Gladbach, weil die das Heimspiel haben. Bremen ja mit diesem gefühlten Sieg gegen Leverkusen. Das, ne, war zumindest echt mal ein Stimmungsaufheller. Und jetzt sind die Gladbacher aber gefragt zu Hause. Also das, sonst kann man da wirklich von einem Fehlstart sprechen.
Aber findest du, der Druck ist bei Gladbach wirklich größer als bei Bremen?
Ja, weil Gladbach die Heimmannschaft ist.
Ja.
Und Gladbach schon auch, glaube ich, als Favorit in das Duell geht. Obwohl die Bremer natürlich mit einem gewissen Victor Boniface kommen. Auch ein spektakulärer Transfer in der kurz vor Ende des Deadline Days oder kurz vor Ende der Transferperiode. Und da möchte ich gerne nochmal ein Zitat bringen. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, aber das ist so schön. Das muss auch in dieser Folge Platz finden. Victor Boniface hat bei Instagram was gepostet. Und zwar eine, weiß nicht, ob das eine Kalenderweisheit ist oder irgendwas ironisch gemeint ist oder er wollte uns einfach nur veralbern. Übersetzt, das Leben ist wie ein Schuh. Man kann keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karotte ist. Denk mal drüber nach. Mache ich immer noch, bis heute, darüber nachdenken und ich komme irgendwie zu keinem Ergebnis. Vielleicht sind wir am Wochenende schlauer, was er uns damit sagen wollte.
Ja, also ehrlicherweise ist das das Weirdeste, was ich seit heute Morgen, seit du mich begrüßt hast, gehört habe.
Wie habe ich dich denn begrüßt?
Weiß nicht mehr, war auf jeden Fall richtig weird.
Ich mache jetzt immer diesen Spruch zur Begrüßung. Er ist mir ein bisschen lang zur Begrüßung.
Ja, ich glaube, der will uns einfach alle, der findet das Leben gerade gut und denkt so, okay, komm, ich hau mal ein paar Sachen raus, mal gucken, was die Leute draus machen. Wie mit seinem Twitch-Stream, als er zwischendurch gesagt hat, so, ich muss mal kurz zur Hochzeit und dann war er beim Medizincheck. Das ist auch eine geile Geschichte.
Was ist noch wichtig bei Werder? Marco Friedl kehrt vermutlich zurück, weil Stark fehlt ja auch gesperrt und kann er den ersetzen.
Ja.
Aber trotzdem bin ich eigentlich bei einem Gladbach-Sieg.
Bist du?
Ja, irgendwie schon. So schlecht lief es da nicht. Ne? Stabile Defensive, geringster Expected Goals Wert bei den Gegentoren, aber eben eine schwache Abschlusseffizienz. Also die haben sich dem Tor angenähert. Auch noch ein paar Statistiken bei Gladbach. Zweitmeister Ecken bisher, zweitmeister Flanken, zweitmeister Kopfbälle aufs Tor. Es fehlt halt nur von derjenige, der sie auch reinmacht. Ne? Stichwort Tim Kleindienst.
Tabakovic Signature bisher.
Und aber ich glaube, jetzt platzt irgendwie der Knoten. Giovanni Reyna möglicherweise mit seinem Debüt für Gladbach.
Also sie haben im Testspiel gegen Schalke mit Reyna und Stöger gespielt. Das kann ich mir jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen. Sie haben noch Yannick Engelhardt geholt aus Como.
Für Weigel
ist ein super Transfer, weil du mit Sander und mit Engelhardt jetzt zwei Sechser hast, die so auch im Verteidigen zwischen den Linien richtig gut sind, was sonst auch immer so ein bisschen ein Problem war bei den Gladbachern. Auch in der vergangenen Woche oder vor der Länderspielpause gegen Stuttgart hat sich Sander auch immer so in die Abwehrkette reinfallen lassen, ist quasi mit Thiago Tomás so mitgegangen, der so aus dem Rückraum kam. Also die werden auf jeden Fall deutlich stabiler sein als in der Vorsaison und ich kann mir vorstellen, dass sie damit auch Boniface, der wird ja spielen, bei Werder gut ganz okay aus dem Spiel kriegen können. Ich bin beim Unentschieden irgendwie.
Ja, und wer ist dann unser Mann für die Elf des Tages? Also ich hätte jetzt Nico Elvedi nominiert, weil er so ein bisschen beispielhaft ist für die gut funktionierende Gladbacher Defensive.
Also ich bin bei Sander, ehrlicherweise.
Oder bei dem Robin Hack, der frisch verlobt ist, das beflügelt ja auch manchmal.
Robin Hack. Ja, also klar, natürlich, die beiden Flügelspieler der Gladbacher mit Hack und mit Honorar, das ist ja immer noch ein etwas wackeligeres Konstrukt. Also klar, das ist jetzt alles bei Werder, ich kann das verstehen, dass der Optimismus bei den Werder-Fans deutlich gestiegen ist. Es wirkt jetzt alles irgendwie schlüssiger und zusammengefügter und trotzdem ist das natürlich irgendwie eine Chance, ne? Aber ich bin trotzdem bei einem eher defensiven Spieler.
Gut, dann nehmen wir Sander, der aktuell auf der Doppel-Sechs spielt mit Martel, wenn es nach dir geht.
Ein Kölner und ein Gladbacher auf der Doppel-Sechs.
Freiburg gegen Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr. Auch hochinteressante Partie, ein Derby, wenn man so will. Die Teams mit dem meisten Ballbesitz bisher. Aber Freiburg natürlich noch komplett ohne Ertrag. 0 Punkte, 7 Gegentore. Das heißt, da ist jetzt Verlieren verboten auch.
Ja, ich finde, sie haben ja gegen Augsburg am ersten Spieltag jetzt gar nicht so schlecht gespielt, sondern das waren ja eher irgendwie individuelle Aussetzer, würde ich sagen, und auch ein bisschen Pech. Gegen Köln war natürlich extrem desolat. Die werden wahrscheinlich irgendwas ändern, ne? Also,
naja, es kommen ja auch einige zurück, ne? Osterhage zum Beispiel.
Ja, das wird mit Sicherheit ein Faktor sein. Der wird mit Sicherheit dann, weil das Zentrum war gegen den FC halt auch einfach eine Katastrophe. Deswegen kann auch sein, dass Mansambi jetzt, der ist ja so ein bisschen, hat den Hype aus der Vorsaison ein bisschen mit in die Vorbereitung gerettet und so, war jetzt am Anfang der Saison nicht so stark. Vielleicht ist Osterhage dann mal ein Kandidat, ihn zu ersetzen. Ich glaube, im Testspiel hat Jan-Niklas Beste jetzt auch mal Minuten gekriegt auf dem Flügel. Vielleicht ist das auch irgendwie nochmal eine Idee, weil der hat ja bisher, seitdem er im Winter zu Freiburg gewechselt ist, kaum eine Rolle gespielt. Ist das auch eine Idee, das Spiel nochmal so ein bisschen zu verändern? Matanovic möglicherweise ein Kaderkandidat.
Rosenfelder und Treu auch. Also da kommen schon Optionen zurück, die, glaube ich, Freiburg gut tun.
Ja, ich finde beide Mannschaften, sowohl Freiburg als auch Stuttgart, sind jetzt gerade noch so die große Unsicherheitskomponente an diesem Bundesligaspieltag, wo du nicht so genau weißt, okay, wo trudeln die jetzt eigentlich genau hin, in welche Richtung. Da ist das Spiel schon auch, finde ich, ein bisschen richtungsweisend, weil beim VfB hast du natürlich jetzt immer noch die Unterverletzung, die nachwirkt, und dann auch Wolte Madel, der dann irgendwie auf dem letzten Drücker weg ist. Bilal El-Kanous, den sie neu geholt haben von Leicester City, wird mit Sicherheit auf der 10 anfangen. Im Sturm haben sie gerade nur Demirovic, jetzt war Thiago Tomás. Ich fand ehrlicherweise Thiago Tomás gegen die Gladbacher sogar noch einen so der besseren, und kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht häufiger mal probiert wird, Demirovic und Tomás zusammen. Der ist jetzt aber krank gewesen, also ist die Frage, ob der überhaupt spielen kann. Ne? Und trotzdem, mein Spieler des Spiels für die 11. Spieltags kommt vom VfB.
Und zwar?
Ermedin Demirovic.
Ah ja, also dann haben wir natürlich einmal vorne fast ein Überangebot. Ich hätte Jeff Chabot jetzt nominiert, weil er auch zurückkehrt. Ganz wichtig ist für den VfB. Sebastian Hoeneß hat ja auch gesagt, das ist einer meiner, oder das ist vielleicht sogar mein wichtigster Spieler.
Ja.
Den haben sie schmerzlich vermisst.
Ja. Der kann tatsächlich auch ein Faktor sein, weil Freiburg ja schon auch. Also es kommt darauf an, wie sie es dann jetzt angehen. In der vergangenen Saison haben sie es ja schon auch häufiger mal so mit diesem zweite Bälle-Game versucht und dann irgendwie auf Höhler als Zielspieler zum Beispiel zu gehen. Da ist natürlich dann so ein zweikampfstarker Innenverteidiger ein Faktor.
Ja, auch ich bei der trotzdem, Standardverteidigung, ne? Freiburg extrem ja, standardstark, wenn es darum geht, auch irgendwie da Bälle rauszuköpfen. Dann
ich bin bei Demirovic, weil der hat in der vergangenen Saison in beiden Spielen gegen seinen Ex-Club Freiburg getroffen. Und gegen seinen anderen Ex-Club Augsburg hat er ein Tor gemacht und ein vorgelegt. Also von daher.
Du mal mit diesen Geschichten gegen den Ex-Club.
Okay, das ist dein Game,
wir
oder?
Schreiben beide auf und gucken auf die nächste Partie. Auf Mainz gegen Leipzig. Das ist für mich so ein klassisches Unentschieden-Spiel. Irgendwie auch. Übrigens, und noch ein Däne, wenn wir schon irgendwie bei den Dänen sind.
Konrad Harder.
Ja, William Böving, neuer Mainzer, U21-Nationalspieler. Den sie brauchen, weil bei Mainz ja einige Spieler immer noch ausfallen. Nebel immer noch gesperrt, Hollerbach fehlt, Lee ist verletzt, zurückgekehrt, Zentner musste das Training abbrechen. Das ist ganz schön viel, Aderlass. Die Hoffnungen ruhen natürlich auf Amiri. Aber ansonsten glaube ich, dass sie, also einen Punkt holen die schon gegen Leipzig, auch wenn Leipzig so ein bisschen wieder erstarkt ist. Leipzig das zweikampfstärkste Team der Liga übrigens bisher. Aber ja, ich glaube, das endet irgendwie 1-1.
Meinst du? Ich bin mir da nicht sicher. Also ich sehe die Probleme, die...
Achso, Leipzig hat übrigens auch noch einen Dänen, ne?
Ja, sag ich ja, Konrad Harder.
Ja.
Ist schön, dass du da...
Da war ich kurz abwesend. Da war ich,
beide
war ich,
haben einen Dänen.
War ich gedanklich auf dem Klo.
Also ich finde dieses 4-3-3, das Leipzig jetzt spielt, das ist ja auf den ersten Blick total ungewöhnlich für Leipzig und auch für Ole Werner, aber das ist das, was er in Kiel in der zweiten Liga auch immer gemacht hat. Und es hat dazu geführt, dass Baumgartner auf einmal ein Faktor wird. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Leipzig jetzt, ihr seid alle skeptisch gewesen, mit diesem neuen Werner-Fußball, der etwas anders ist als bei Werder natürlich, aber trotzdem irgendwie in Flow kommt und dass dann Leipzig da was mitnimmt.
Ja, mein Spieler für die 11 des Tages ist auch Leipziger.
Der wäre?
Riedle Baku. Mhm. Gebürtiger Mainzer. Zweikampfstärkster Spieler der Liga.
Gegen seinen Ex-Club.
Ja, das hätte doch was.
Also
und könnte unsere Aufstellung auch noch vertragen.
Ich würde Baumgartner nehmen.
Dann haben wir ein bisschen viel im Zentrum.
Wieso, wenn wir mit dem Zehner spielen? Okay, wir haben ja drei Stürmer schon, dann wird es mit dem Zehner. Ja doch, wenn du Doppel-6 Sander Martel machst und dann davor ein Zehner, hast du 4-3-3 defensiv.
Und wer spielt auf Außen?
Ja, du hast ja schon...
Collins
genannt, dann brauchen wir noch einen Linksverteidiger. Weil wir haben im Zentrum Chabot und Anselmino, könnten wir stellen. Ja, also was machen wir? Du willst Baku? Ja, komm, nehmen wir Baku.
Gut, haben wir das auch. Und gucken auf die letzte Partie. Union Berlin gegen Hoffenheim. Beide eigentlich mit einem okayen Saisonstart. Beide haben schon ein Top-Team geschlagen. Und auch hier gibt es natürlich wieder die Geschichten. Man trifft sich wieder, man trifft auf den Ex-Club. Grischa Prümmel könnte sein Startelf-Comeback geben für die Hoffenheimer nach seiner schweren Verletzung. Das hätte natürlich was gegen seinen Ex-Club. Oder Fisnik Aslani wäre auch so ein Kandidat. Der ist ja bei der, in der Union-Jugend ausgebildet worden, kommt jetzt mit Hoffenheim zurück dorthin und könnte es jetzt irgendwie natürlich...
Wer war das nochmal mit den Ex-Clubs?
Also einer von den beiden ist jetzt, wäre jetzt auch einer für meine Elf des Tages. Aber da darfst du entscheiden.
Ja, ich habe noch Wouter Boecher. Der kommt zurück für Hoffenheim, letztes Spiel ausgefallen. Aber du hast recht, irgend so ein Linienschleicher, so der die eigentlich ganz okay Union-Statik da durcheinander bringt. Also ich wäre auch bei Aslani, aber die Frage ist, wo schreiben wir den dann hin?
Wir haben halt auch schon 11.
Ach, wir haben schon 11?
Wir haben schon 11.
Naja, wieso? Weil Kaminski und Bahoya mussten wir nochmal diskutieren.
Ach so, einer von den beiden.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ich bin dann dafür, dass wir Kaminski rausnehmen und Aslani rein.
Gut. Läuft.
Okay. Das heißt, wir haben Sander und Martel nebeneinander. Wir haben Baku auf Außen und Collins auf Außen.
Chabot und Anselmino oder Anselminho?
Nee, Mino.
Anselmino?
Ja. Finn Dahm im Tor.
Ich mach das so, wie ich das will. Und Finn Dahm im Tor und vorne haben wir Bahoya, Demirovic und Olisse.
Okay.
Und Aslani.
Und Aslani.
Gehen wir mal so ins Rennen.
Ja, es ist nicht realistisch, dass von jedem Verein nur ein Spiel, also gerade von den Bayern, kann ich mir vorstellen, dass da durchaus auch zwei Spieler für die Elf des Tages in Frage kämen. Beim BVB, Girassi, sähe ich da auch noch als Kandidat. Aber gut, lassen wir so.
Wir können halt nur 11 aufstellen, ne? Jetzt fühlst du dich mal wie ein Trainer.
Ja.
Schauen zum Schluss dieser Episode aber jetzt auch nochmal in die zweite Liga ganz schnell. Da steht schon der 5. Spieltag an. Der Tabellenführer Hannover 96 spielt Samstagabend gegen Hertha. Die Tabellenzweiten dahinter. Elversberg spielt Sonntag gegen Dresden und Schalke am Samstag gegen Kiel. Und wir blicken aber wirklich auf das Topspiel. Das ist wirklich eins. Hannover gegen Hertha. Das ist ja Traumstart gegen Fehlstart. Also 12 Punkte gegen 2 Punkte. Das heißt, da ist die Hertha schon ganz schön unter Druck, aber ausgerechnet in Hannover dann was holen zu müssen, ist natürlich sauschwer jetzt aktuell.
Ja, um nicht zu sagen,
unmöglich.
fühlt sich unmöglich an.
Ja.
Also Hannover ist wirklich überragend gut. Ich habe jetzt, also bin mir sicher, dass zwei Spieler, die bisher noch so eine untergeordnete Rolle spielen, ja, bei Kellmann ist es fast unfair, ne? Der hat 3 Buden gemacht nach Einwechslungen. Aber ich kann mir vorstellen, der ist ja wegen Nationalmannschaftsaufenthalt erst später in die Vorbereitung eingestiegen, hat deswegen am Anfang oft immer nur auf der Bank gesessen. Kann mir vorstellen, dass der, ist ja so ein bisschen der, ich sag mal, Top-Transfer gefühlt in der Offensive gewesen, der finnische Nationalspieler, dass der jetzt häufiger auch von Beginn an kommt und mit Vanis Taibi auf der 10, der hat jetzt im Testspiel gegen den HSV auch getroffen, nochmal jemand, also er wird so...
Mit einer B11 haben die gegen den HSV gewonnen, ne?
Ja, genau, und Taibi ist aber eigentlich ja so als Zehner geholt worden und hat dann gegen Aseko mehr oder weniger das Rennen schon nach Saison oder zu Saisonbeginn verloren, weil er wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit brauchte. Jetzt hat er im Testspiel getroffen, kann mir vorstellen, dass also quasi das Portfolio der Hannoveraner noch eine Ecke größer wird. Und bei der Hertha ist es ja, da wird jetzt über das System diskutiert, Dreierkette, Viererkette.
Ja, auch weil viele Spiele ausfallen. Deswegen will Leitl wahrscheinlich die Viererkette stellen, weil es alternativlos ist aufgrund der Spieler, die er hat. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen mehr Stabilität, die sie brauchen könnten.
Ja, und also es geht ja bei der Dreierketten-Viererketten-Diskussion auch darum, dass du vielleicht so Spieler wie Michael Cuisans wieder in Positionen bekommst, wo sie ihre Fähigkeiten besser zum Tragen kriegen. Und da weiß ich halt nicht, ob das nicht einfach auch persönliche Krisen sind, so Formtiefs, wo du halt einfach, das ist halt einfach, die müssen die Spieler halt irgendwie selbst überwinden. Da kann das mal eine Hilfe sein, in einer anderen Position zu spielen und trotzdem geht es um die Spieler selbst. Also auch Rehse zum Beispiel oder auch Krattenmacher. Und das sind halt alles so Personalien, die gerade, also Seguin zum Beispiel immer noch verletzt, kann mir vorstellen, dass so jemand auch dem Spiel dann gut täte, aber der kann halt jetzt gerade auch nicht wirklich spielen und deswegen, das sind halt so, ist so eine vielschichtige Baustelle bei Hertha, die irgendwie unerwartet kommt. Was denkst du denn über Leitl, wenn der jetzt, also klar, der hat jetzt die Länderspielpause problemlos bekommen, aber wenn er jetzt noch ein paar Spiele verliert?
Ich habe jetzt ad hoc nicht das Programm nach Hannover auf dem Schirm, gegen wen die dann spielen. Aber klar, irgendwann musst du dann auch über den Trainer diskutieren. Oder es wird dann über den Trainer diskutiert. So funktioniert das nun mal. Vielleicht also, noch ein Satz zu Fabian Rehse wollte ich noch sagen. Jetzt hat der ausgerechnet, der Spieler, auf dem ja wirklich alle Hoffnungen ruhen, hat jetzt ein paar Rückenprobleme. Das heißt, er ist jetzt auch nicht hundertprozentig fit. Seine Tore fehlen der Hertha natürlich auch. Ne? Hertha erst überhaupt erst ein Tor geschossen in dieser Saison, er noch gar nicht getroffen. Und dann, wie du sagst, braucht es mal vielleicht einen so einen Moment, wo einer sich da rausarbeitet und alle anderen mit ansteckt. Aber es müsste halt, es ist wahrscheinlich, Fabian Rehse ist wahrscheinlich der Einzige, der das kann.
Ja, also zumindest von seiner Anlage. Na, Krattenmacher kann das mit Sicherheit auch, mal über eine 1 gegen 1 Situation, dann irgendwie was weiß ich, ein schönes Ding aus der Distanz oder so, aber also das kann man halt irgendwie schwer prognostizieren, deswegen bin ich jetzt gerade nicht sehr optimistisch für das Spiel gegen Hannover. Übrigens, wie viele Torschüsse hat David Kownacki in dieser Saison? Der Star-Transfer im Sturm, der Hertha.
3.
0.
0.
Das ist wirklich, Aussage.
Das ist sehr wenig.
Ja.
Ja gut, schauen wir uns das in Ruhe an. Auch was natürlich andere Baustellen in der zweiten Liga machen. Ne? Bochum extrem unter Druck mit Dieter Hecking schon. Da wird schon diskutiert über diesen bisherigen Fehlstart, muss man es nennen. Natürlich gucken wir nach Nürnberg auf das, was mit Miro Klose dort möglicherweise passiert, wenn die wieder verlieren. All das erwartet uns am Wochenende und ganz viel davon ja auch am Samstagnachmittag in unserer neuen Sendung auf dem Twitch-Kanal der ARD. Wo die Sportschau sich also dieser Saison präsentiert.
Sportschau live, seid dabei. Wir verfolgen gemeinsam die Bundesligaspiele. Also wir mit Malte Völz, der als Host dabei ist. An diesem Wochenende auch noch Kollegin Anna Claire mit Malte und prominente Gäste. Friedhelm Funkel kommt vorbei und Marc Uth. Also irgendwie, ja gut, bei Friedhelm Funkel über FC-Prominenz zu reden, wäre jetzt auch nicht so 100% passend, weil er ja gefühlt irgendwie überall war. Aber zumindest war der FC ja die letzte Station, wo er maßgebend wirken durfte. Also,
aber der wird ja irgendwo wieder nochmal trainieren, glaube ich.
Ja, also klar, wahrscheinlich bald bei Hertha.
Da war er doch auch schon.
Ja, na klar.
Ja,
ja gut, aber wenn der irgendwo hingehen will, wo der noch nicht war, dann muss der in die Major League Soccer.
Ja toll, das sind doch super Gäste.
Ja, auf jeden Fall.
14:30
Uhr. Genau, 14:30 Uhr Samstag auf dem ARD-Twitch-Kanal Sportschau Live. Das wird nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr, sehr informativ für euch.
Und alle Spiele zum Hören in voller Länge gibt es natürlich wie gewohnt in der Sportschau-App. Und wir melden uns dann aus unserem neuen Studio.
Nee, das stimmt.
Das ist ja das Studio aus dem...
Ja, wir sind Untermieter. Wir gehen als Untermieter.
Es ist eine WG. Es ist eine WG.
Schon wieder.
Von da melden wir uns dann am Sonntag. Mit dem Rückblick aufs Bundesliga-Wochenende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Jens. Schönes Wochenende.
Dir auch, Tobi.
Und bis Sonntag.
Macht's gut.